Hallo Christoph.
Servus Ursula, hallo.
Du sag, ich habe eine Frage. Mir fällt in der letzten Zeit auf, dass Wirte und Gäste sich oft nicht mehr so gut verstehen. Ist dir das schon mal untergekommen, dass du dich geärgert hast, dass du für Leitungswasser zahlst? Oder hast du schon mal zahlen müssen, weil du wo reserviert hattest und dann nicht konntest? Gibt es da irgendwas, was dir auch aufgefallen ist?
Also ich musste noch nie zahlen und ich glaube, ich würde auch nicht zahlen. Aber in meinem Lieblingscaffeehaus gibt es mittlerweile auf der Rechnung die Position Leitungswasser, die momentan mit Null bezeichnet wird.
Ah, das ist interessant.
Ja, es ist also sozusagen vorbereitet oder eine Warnung an die Gäste. Ich habe aber schon mehrmals diskutiert mit den Kellnern und da habe ich gesagt, also wenn ich jetzt da einen Kaffee bestelle zu einem doch verhältnismäßig hohen Preis, erwarte ich mir schon nach Altwiener Tradition, dass ich dann so viel Wasser dazu kriege, wie ich haben will.
Wie du willst, ja, das verstehe ich. Mir fällt auf, das Leitungswasser fand ich war vor ein paar Jahren so der erste Aufreger und dann kamen andere dazu. Heuer im Sommer war ganz groß diese Aufregung um die 8 Euro für einen Anführungszeichen leeren Teller. Das Schnitzel, weil es irgendwie über 30 Euro kostet. Ich glaube, wir schauen uns dieses Thema an. Was hältst du davon?
Ich finde eine super Idee und du bist doch am Weg nach Tirol. Kennst du da jemanden?
Ich habe mir gedacht, ich besuche die Unterwirtinnen, das sind zwei Schwestern, die ein jahrhundertealtes Restaurant, Wirtshaus in Ebbs in Tirol betreiben und ich glaube, die haben da einiges dazu zu erzählen.
Eine super Idee, mach das. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt.
Ich bin heute ausnahmsweise alleine ohne Christoph in Ebbs in Tirol bei den Unterwirtinnen. Darf ich euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, ihr beide?
Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin die Sabrina. Ich bin die sogenannte Chefin vom Unterwirt und die jüngste von den vier gemeinsamen Töchtern. Und ich habe das große Glück, gemeinsam mit meiner Schwester Katrin den Unterwirt seit einigen Jahren zu führen und zu entwickeln und zu bespielen.
Genau, also ich bin die Katrin. Die Sabrina ist nicht nur die sogenannte Chefin, sondern
sie ist die wirkliche Chefin.
Und das ist gut so. Genau, gemeinsam führen wir eben den Unterwirt, der seit über 750 Jahren hier in diesem Ort steht. Und seit fast 10 Jahren ist die Sabrina da und seit 2019 machen wir es gemeinsam.
Ja, ja. Super, danke, dass ich bei euch sein darf.
Wir freuen uns.
Ein tolles Haus, ich habe zum schon ein bisschen was gezeigt. Man spürt die Jahrhunderte, die da drinnen stecken. Der Christoph und ich haben Themen überlegt für unseren Podcast und da sind wir gekommen auf ein Thema, das wir mit euch heute oder das ich mit euch heute diskutieren möchte. Der Titel könnte wahrscheinlich sein, ist es ein Wirtshaus oder ist es ein Gasthaus? Also die Frage der Perspektive. Und es geht uns um so Themen wie, zahlt man was fürs Leitungswasser? Muss man was zahlen, wenn man eine Reservierung hat und nicht kommt? Und allen voran der große Aufreger des Sommers. Ist, glaube ich, auch außerhalb der Gastro sehr intensiv diskutiert worden. Die 8 Euro für einen leeren Teller in einem Kärntner Betrieb. Aber allen voran die Frage, zahlt man bei euch was fürs Leitungswasser?
Nein. Bei uns zahlt man nichts fürs Leitungswasser.
Auch nicht, wenn jetzt jemand reinkommt und nur Leitungswasser bestellt?
Wenn dieser Fall jemals eintrifft, werde ich es entscheiden. Aber tatsächlich haben wir noch nie Probleme damit gehabt. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Sache der Handhabung. Es ist immer eine Gegenseitigkeit. Ich würde gar nicht für andere Kollegen sprechen. Ich kann in dem Fall ja nur für unseren Betrieb. Und wir haben diesbezüglich, ich finde, wenn jemand eine Flasche Wein bestellt, dann ist es bei uns kein Problem, wenn er Leitungswasser dazu bestellt. Vielleicht haben wir besonders höfliche oder wohlerzogene Gäste, ich weiß es nicht. Aber in den allermeisten Fällen, ganz oft ist es so, dass zuerst ein Mineralwasser bestellt wird und danach wird gefragt, dürfte man eigentlich auch Leitungswasser haben? Weil der Gast inzwischen, habe ich das Gefühl, eh auch sehr sensibilisiert gegenüber diesen Themen bin. Und ich kann völlig nachvollziehen, wenn es für jemanden merkt, dass es einfach ein vermehrtes Aufkommen gibt und dass jemand sagt, hey, wir haben einfach so viele, die nur Leitungswasser oder vermehrt Leitungswasser trinken. Und was natürlich Argumente sind, die völlig zählen, ist, es gibt den Service, es gibt es, die Flasche muss gewaschen werden, Ding, das haben wir aber eh alles schon 100-mal diskutiert und gehört. Von Gastronomenseite habe ich das Gefühl, ist es oft so, dass es ist ein emotionalisiertes Thema, halt auch, weil es jeder irgendwie nachvollziehen kann und
jeder isst, jeder trinkt und jeder ist betroffen.
Und ich glaube, es gäbe eigentlich innerhalb von bei uns Gastronomen wahnsinnig viele Themen, die sich lohnen würden, wenn man sich Zeit nimmt, sie zu diskutieren wirklich. Und es ist aber sehr viel einfacher, sich dieses Thema auszusuchen und da dann höchst emotional drauf zu diskutieren. Ich denke mir, wenn wir es uns ausrechnen am Ende der Jahre, um wie viel geht's da, nehmen wir uns die Zeit für die Diskussion vielleicht für etwas, was mehr Hebelkraft hätte.
Mhm. Ich glaube, da war jetzt schon sehr viel drinnen, Emotion und die Gegenseitigkeit, du hast schon sehr viel angesprochen, was man noch auf der Zunge brennen würde. Wenn wir uns gleich mal anschauen, das Beispiel aus Kärnten. Es war irgendwann einmal heuer im Sommer und ich habe es als erstes gelesen, ich weiß nicht mehr wo, und da war die Schlagzeile 8 Euro für einen leeren Teller, großer Skandal. Habt ihr das in den Medien mitbekommen, die Geschichte?
Ja, natürlich haben wir das ebenso nur über die Medien eigentlich mitbekommen, und dann ist es auch in diversen WhatsApp-Gastro-Runden irgendwie heiß diskutiert worden teilweise.
Bevor wir ins Detail gehen, was wirklich dahinter steckt, das würde ich dann gerne noch kurz ansprechen, was war eure erste Reaktion drauf? Wisst ihr das noch? Euer Gefühl, wie ihr es gelesen habt?
Ich weiß noch, wie ich sagen kann. Ich habe mir gedacht, geweih, das war ein Sommerloch-Thema.
Ja. Ja, ähnlich tatsächlich. Ich hab's zuerst auch gar nicht so, also mir ist das auch irgendwie medial eingespielt worden und hab's gar nicht so bewusst. Und erst dann, wo es so eine große Geschichte geworden ist, ich dachte, jetzt muss ich mal nachlesen, um was da eigentlich wirklich geht. Ich verstehe da, glaube ich, beide Seiten auf eine Art und glaube ich, ist ähnlich wie beim Wasserthema.
Ich behaupte ja bei der Kärnten-Geschichte, dass die wenigsten, die sie relativ schnell empört haben, wahrscheinlich überhaupt gewusst haben, worüber sie empören, sondern einfach die Schlagzeile hat da ausgereicht und man da hat gedacht, okay, was ja tatsächlich unsympathisch klingt, ein leerer Teller und ich zahle 8 Euro für einen leeren Teller. Der Hintergrund ist offensichtlich, es ist ein Restaurant, ich glaube in Klagenfurt, da gab es Gäste, die haben ein Menü bestellt mit mehreren Gängen und die Vorspeise haben sie sich geteilt. Alle anderen Gänge jeweils extra bestellt, die Vorspeise geteilt. Ich glaube, es war ein Beef Tartare um 32 Euro. Und man hat offensichtlich gesagt, man möchte das gemeinsam essen. Und dann kam ein zweiter Teller dazu und für den wurde dann 8 Euro auf der Rechnung verrechnet. Allerdings offensichtlich steht es auch in der Speisekarte dieses Gasthauses oder dieses Restaurants, dass man für so einen Teilteller, ich glaube, er heißt Räuberteller in der Gastronomie, Geld zahlen muss, und zwar diese 8 Euro. Also es war keine Überraschung, aber dann war die Empörung groß. Man hat es geteilt, irgendjemand aus dem Umfeld der Gäste, und dann ging es schon los. Das haben sie alle gegenseitig beschimpft und das ist ein Skandal und was das für ein Bild auf die Gastro wirft. Jetzt mit dem Hintergrund, was wirklich dahinter steht, sprich, ein Restaurant sagt, wir müssen ja Service, Sitzplatz und all diese Dinge kalkulieren. Es geht ja nicht nur ums Essen bringen. Deswegen kalkulieren wir für so einen leeren Teller zum Teilen auch was. Wie würdet ihr das beurteilen?
Naja, ich glaube, eben das, was du jetzt angesprochen hast, ist durchwegs etwas, was sich zu diskutieren lohnen würde und was eben dann viel zu selten in die Tiefe diskutiert wird, sondern dann macht man es über dieses Oberflächliche, wo alle sich fürchterlich aufregen können. Worum es geht, ist, dass der Gast, glaube ich, und das ist ein bisschen vielleicht unsere Aufgabe, ihn dahin diese Dinge auch offensichtlicher zu machen oder klarer zu machen, oft nur rein über den Wareneinsatz gerechnet wird und glaubt, ja, genau das zahle ich, was natürlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Und da, glaube ich, sind wir ein bisschen in dem Thema, wo wir eigentlich stark jetzt schon seit Jahren dran arbeiten und was ich glaube auch in einer positiven Entwicklung, in einem Aufbruch ist, dass nicht nur das Essen an sich und die Küche und das die Leistung ist, sondern das alles drumherum, dieses Gastgeben, der Service und so weiter, ist ja lange irgendwie als Zusatz, den braucht's halt, wenn ich keine Selbstbedienung haben will, aber was da das Handwerk dahinter ist und wie viel da dazu gehört, das muss natürlich in den Preis einkalkuliert werden. Wenn das aber am Gast nicht offensichtlich ist und wenn er das auch nicht spüren kann und nicht greifbar ist, dann verstehe ich sehr wohl auch den Konsumenten, der sich denkt, das ist eine Frechheit, für das, dass man einen leeren Teller hinstellen.
Ja, und ist es nicht auch so, also wenn ich jetzt sage, ich setze mal die Mütze des Gastes auf, und also des durchschnittlichen Gastes, ich will gut essen gehen, gut trinken gehen und möchte nicht vorher ein Betriebswirtschaftsstudium machen, damit ich verstehe, sozusagen, was ist der Hintergrund hinter den Preisen auf der Speisekarte. Das muss man ja als Gast, ich übertreibe jetzt sehr, eigentlich egal sein. Warum hat man sich so entfernt voneinander? Also wie gelingt es denn, dass man es dem Gast wieder vermittelt? Man sagt, das ist Genuss und du hast eine tolle Zeit. Wenn ich jetzt bei euch essen gehe, kriege ich wahrscheinlich ein gutes Service und Aufmerksamkeit und ich kann einen tollen Wein trinken und ein super Essen. Wo hat man sie verloren als Gast und als Wirt auf dem Weg?
Ich glaube tatsächlich in der Zwischenmenschlichkeit und in der tatsächlichen Kommunikation hat man sich verloren. Was natürlich auch mit einer steigenden, vielleicht habe ich da aber ein bisschen einen Tirol-zentrierten Blick, das traue ich mir jetzt gar nicht so ganz objektiv zu sagen, aber man hat schon den Eindruck gehabt, mit einer steigenden Personenanzahl oder auch Professionalisierung in gewissen Dingen hat sich dieses, dass sich der Gast und der Gastgeber so tatsächlich begegnen. Und gegenseitiges die Kommunikation untereinander, dass ich verstehe, dass ich da eben jetzt nicht nur das zahle, was ich am Teller habe und wie das bereitet ist, so wie es vielleicht auch in unserer Gesellschaft mit vielen anderen Konsumgütern und so weiter, dass das Gastgeben eigentlich ein weiterer Aspekt des ganzen Produkts ist. Glaube ich, hat sich in der Unpersönlichkeit verloren, ja, indem dass es unpersönlicher wurde, weil es vielleicht professionalisierter, größer.
Und kann es nicht sein, dass man als Gast ein bisschen das Gefühl hat, vielleicht auch aus Unwissenheit, aber dass einfach alles dauernd nur mehr teurer wird, also dass ich irgendwie für zusätzliche Dinge zahle, also das Leitungswasser haben wir schon gesprochen, dann den leeren Teller, der gar nicht der leere Teller ist, sondern einfach sozusagen, wo eine Leistung dahinter steht. Ich habe das Gefühl, es kostet alles immer mehr, das Schnitzel wird immer teurer, der Sepp Schellhorn hat vor ein paar Monaten das Internet angezündet, wie er erklärt hat, wie Schnitzel zu kalkulieren ist quasi, also seine Kosten plus warum dann ein Kalbschnitzel mittlerweile so viel kostet, wurde dann heiß diskutiert. Kommt man zu sehr von, es war immer alles billig und man hat Essen ein bisschen so als Lockmittel günstig angepriesen und jetzt versucht man echt zu kalkulieren und jetzt bin ich als Gast überfordert, weil das so ein großer Bruch ist. Ich habe das Gefühl, ich kann mir Essen gehen nicht mehr leisten.
Also uns geht es tatsächlich, oder mir geht es vielleicht manchmal so, dir, Sabrina, wahrscheinlich auch, oder wenn wir gemeinsam sind. Ich glaube, dass für den Gast manchmal ganz schwer mehr zum Einschätzen ist, was ist denn jetzt wirklich nur ein realistischer Preis. Denn die Unterschiede sind teilweise so eklatant groß, dass man ja meinen könnte, es könnte sich um Fantasiepreise handeln. Weil auf der anderen Seite kriege ich eben, jetzt bleiben wir einfach bei diesem plakativen Beispiel des Wiener Schnitzels, ja, kriege ich ein Schnitzel um 16,50 Euro angeboten und auf der anderen Seite kriegen wir, so wie bei uns, und bei uns kostet das Schnitzel halt 32 Euro. So. Und wenn ich aber, wo wir wieder bei der Kommunikation sind, wenn ich dem Gast nicht vermitteln kann, warum dieses spezielle Schnitzel das kosten muss bei uns oder kostet, und auf der anderen Seite aber gehe ich dann in der Gasse und denke mir, eigentlich sind das, warum, das kann sich einfach hinten vorn eigentlich nicht ausgehen. Ja,
aber heißt das, dass der Wirt mit den 16 Euro für Schnitzel drauflegt, wenn er ein Schnitzel so kalkuliert oder so verkauft?
Ja, erstens, das fängt ganz bestimmt bei der Produktqualität an, was er für Fleisch einkauft natürlich, ob das in der, wie es frittiert, also ob es frittiert ist oder ob es gebacken ist, also die ganzen Zutaten an sich, die Lebensmittel, die dafür hergenommen werden, natürlich ganz starker Punkt. Und ja, also teilweise finde ich schon ein bisschen ärgerlich, wenn ich wohin gehe und diese, jetzt wollte ich schon sagen, Fantasiepreise sehe. Also, tatsächlich wird es, glaube ich, für den Gast ganz schwer zum Einschätzen, wann zahle ich tatsächlich einen realistischen Preis und wann ist es ein Preis, wo man sich denkt, ah, da habe ich jetzt ein Schnäppchen gemacht, das ist ja ganz was Gutes, aber... Und wie gesagt, das geht zu weit auseinander.
Ich glaube, aber man müsste nicht auch immer davon ausgehen, dass ich eigentlich die beste Qualität kriege, wenn ich ein Wiener Schnitzel bestelle. Ich als Gast kann ja nicht wissen, welche Qualität drinnen ist oder wie jemand einkauft oder was drinnen ist, was vielleicht einen Hauptpreisunterschied ausmacht. Und kokettiert man nicht in den letzten Jahren ein bisschen damit, dass der Gast von der besten Qualität ausgeht und man das aber als Anbieter nicht aufklärt,
richtig,
den Unterschied?
Es wird im Jahr, das ist, ich sage mal, ähnlich wie in der Tourismusbranche, wenn wir über Bergtouren sprechen. Es wird ja so vermittelt, dass jeder eigentlich sämtliche Bergtouren machen kann, ja, und es ist alles zugänglich. Es ist das Qualitätsversprechen in Österreich, was Tourismus anbelangt, sehr, sehr hoch, ohne aber auf den darunter liegenden Ebenen quasi zu verifizieren, ob das tatsächlich das hält, ob das überall so gilt. Und das ist definitiv nicht so. Jedes Sujet hält ja nicht an jedem Ort. Und ja, das definitiv nicht.
Und ich glaube, es hat ja gar nicht jeder Betrieb den Anspruch, erfüllen, oder? Aber man hüllt ein bisschen so den Mantel des Wir alle drüber und dann bin ich als Gast natürlich überrascht, wenn es so unterschiedlich ist. Und wie du sagst, ich verstehe dann nicht mehr, warum zahle ich für ein Kalbschnitzel da 16 Euro, vielleicht jetzt da nicht mehr, aber 20 Euro und dann 35 Euro, keine Ahnung, wie hoch die höchsten Preise dafür sind mittlerweile. wie soll ich das verstehen als Gast? Und dass ich dann zornig werde, ist irgendwie nachvollziehbar, oder? Wenn man das Gefühl hat, man wird ausgenommen ein bisschen von der Gastronomie, weil man von falschen Annahmen ausgeht, oder?
Ja. Absolut. Und ich glaube, es ist einfach auch, also es hat früher ja so Ansätze gegeben mit, dass man das Essen relativ günstig hielt, weil das den Gewinn macht man mit den Getränken. Das sind alles Rechnungen, die gehen sich heute einfach auch nicht mehr so aus. Da hat sich einfach vieles geändert und daraus, glaube ich, rührt das dann auch oft. Das, oder auch was diesen berühmten, also bei uns hat es einmal in der Gegend so einen Skandal gegeben, dass ein Schweinsbraten um 6,50 Euro. Und der Wirt hat sich dann gerechtfertigt mit, naja, also einfach durch die Menge und durch das, was die Leute halt dann dazu trinken, da macht das eigentlich. Aber das sind halt die Dinge, die erstens sind die Personalkosten, die Nahrungs- und Lebensmittel, die wir verwenden, einfach, da stimmt das Verhältnis dann nicht mehr zusammen. Das geht sich.
Das ist ein interessantes Beispiel bzw. Stichwort für etwas, was mir in der Vorbereitung auch in den Sinn gekommen ist. Es gibt ja ganz viele Möbelhäuser in Österreich, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, die auch Restaurants mittlerweile haben und die sehr günstig essen, in wahrscheinlich unterschiedlichsten Qualitäten, das kann ich nicht beurteilen, anbieten, aber sehr günstig, weil dort ist ja nicht das Geschäftsmodell, ein Restaurant zu sein, sondern der zahlt wahrscheinlich drauf beim Restaurant dafür, dass er Gäste ins Möbelhaus bringt, vereinfacht gesagt. Und das, was du gerade mit dem Schweinsbraten beschrieben hast, ist ja wahrscheinlich ein ähnliches Modell. Macht es das unmöglich, dann noch Qualität und Service und andere Dienstleistungen irgendwie zu vermitteln dem Gast mit solchen Anreiz-Lock-Angeboten?
Interessante Frage. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube einfach, man kann den Menschen oft sehr viel mehr zutrauen, als wir ihnen zutrauen und vor allem den Konsumenten und den Gast. Und wie die Katrin vorhin schon gesagt hat, wenn ich... warum unser Schnitzel 32 Euro kosten muss, wenn wir bei dem Beispiel wiederum bleiben, bin ich eigentlich relativ überzeugt davon und haben wir auch keine Schwierigkeiten oder kriegen wir von den Gästen nicht gespiegelt, dass sie das nicht verstehen, dass wir einfach versuchen, das auch ehrlich und offen zu kommunizieren und dann können die Menschen durchaus differenzieren und verstehen die Dinge. Ich glaube, die Schwierigkeit ist oft, dass der Konsument oder der Gast so eigentlich für dümmer gehalten wird, als er ist. Und man kann den Menschen durchwegs, glaube ich, auch wieder zutrauen, dass sie selbst Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und Verantwortung für ihren Konsum übernehmen. Und ähnlich wie dieses Schweinsbratenbeispiel ist ja auch gerade in der Hotellerie oft die Halbpension, die mit dabei ist, wo es eigentlich über die Zimmer, da gibt es den alten Spruch, es gehört kein bei die Treppen, aber das sind alles so Dinge, die ich schon verstehe, dass sie im Grunde jetzt nicht ganz offensichtlich zuerst nachvollziehbar ist, wie sich diese Preisstruktur gestaltet, aber wir sind es inzwischen ja auf allen Ebenen gewohnt, dass wir zahlreiches Angebot haben und jeder selektiert für sich, welches Angebot das für sich beanspruchen und konsumieren möchte und welches nicht. Und ich glaube, das kommen ihnen einfach auch zutrauen. Die Leute verstehen schon den Unterschied.
Also du sagst weniger in Watte packen und man hat ja die Auswahl, aber man muss es einfach mehr erklären und dem Gast mehr Wissen vermitteln und Interesse und dann kann man ja immer noch entscheiden, welche Kategorie möchte ich wählen eigentlich.
Genau. Ich finde, das passt auch nochmal zum Thema Wasser vielleicht auch, weil du jetzt gesagt hast, so Angebote und Services und es gibt so viel. Ich glaube, dass man dieses Thema, dass jemand nur Wasser bestellt, auch ein bisschen abfangen könnte, wenn man sich die Mühe macht, eine Alternative zum Wasser anzubieten. Weil es ist ja völlig okay, dass jemand keinen Wein trinken will. Es ist völlig okay, dass jemand kein Aperitif will. Nur er muss halt auch irgendeine andere Alternative zum Wasser halt auch haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei uns extrem gut angenommen wird und wirklich unterschiedliche Jahreszeiten abhängiger. Also wir machen ja zum Beispiel auch, bieten für jedes Gericht eine hausgemachte antialkoholische Begleitung an. Das heißt, er ist gar nicht gezwungen, dass er ständig nur beim Wasser bleibt. Manche sagen, ich will keinen Alkohol trinken, aber ich will auch irgendwas im Glas haben. Und wenn man sich halt einfach auch da in die Richtung ein bisschen Gedanken macht, dann nimmt der gerne auch was anderes als nur das Leitungswasser. Also die Erfahrung haben wir schon gemacht, dass ich sage, okay, wenn man sagt, er möchte nichts trinken, dann Wasser sowieso, aber darf es denn was Antialkoholisches Hausgemachtes sein. Und wir reden nicht von Fruchtsäften, wo ich Bob zu bin vom Fruchtzucker, sondern wirklich mit Suds, mit Tees, mit Aufgüssen und so weiter. Da kann man fantastische Sachen machen. Und das ist eine Alternative, wo ich sage, mach bitte, und wenn er sich dann nur Flaschen Wasser bestellt, so fein, aber er hat auch 3 Gläser zum fast gleichen Preis, wie ein Glas Wein kauft.
Mhm. Also das Thema auch da ist ja eigentlich
innovativ
und offensiver sein dem Gast gegenüber, oder mehr anbieten, auf einen Geschmack, auf einen Gusto bringen oder einen Gusto machen, oder? Und damit aber auch wieder aushalten, wenn man sagt, das will mal jemand einfach nur ein Glas Leitungswasser trinken und das jetzt nicht unverschämt ausnutzt und sagt, es kommt jemand zu viert und will nur Leitungswasser und sonst gar nichts. Ich meine, da wird wahrscheinlich jeder verstehen, wenn man sagt, dass das irgendwie nicht sehr charmant ist.
Ja, ehrlich gesagt, es kommt, ich meine, wirklich, wir sind offensichtlich vermitteln die Sabrina und ich ja ein etwas hedonistischeres Bild. Denn es kommt, die Leute trinken tatsächlich gerne bei uns und wenn sie nicht gerne Alkohol trinken, dann gerne das Antialkoholische. Ja. Aber generell, man kann das auch, gut, das ist jetzt etwas, was vielleicht auch ein bisschen ein Talent von uns ist, man kann es mit einem gewissen Schmäh schon auch vermitteln,
aber dass ist das
ich
nicht sage, das, was man grundsätzlich braucht,
ja, in der Gastro? Richtig, weil wenn wer kommt und sagt, wenn wer einen Tisch reserviert, das ist Samstagabend und sich hinsetzt und sagt, naja, wissen Sie, eigentlich haben wir nicht so Hunger, weil wir haben um 4 noch in München gegessen, dann sage ich zum Beispiel, oder habe ich schon mal gesagt, ja, das ist bedauerlich. Das ist schade, bitte kommen Sie nächstes Mal mit Appetit und essen Sie nicht vorher. Und dann sind sie vielleicht kurz so, aber dann verstehen sie sich auch, um was hier geht. Denn ich habe einen Tisch bei euch reserviert, ihr sitzt da, ich habe im besten Falle 6 anderen Tischen abgesagt. Also ich erwarte mir schon, wir gehen ja da einen Deal ein auch.
Ja. Ich finde überhaupt, diese Erfahrung haben wir speziell seit, also in der Covid-Phase haben sie natürlich mit vielen Dingen also neu auseinandersetzen müssen. Und seit dieser Zeit haben wir die Erfahrung ganz klar gemacht, ist, wenn ich offen kommuniziere und Argumente habe für die Dinge, die ich entscheide und wie es bei mir der Hausgebrauch ist oder wie wir etwas handhaben, dann zu 99% würde ich fast sagen, trifft man auf großes Verständnis eigentlich und die Leute eben, wie wir vorher schon mal waren, können es einfach ja humorig und Dinge nicht so ernst nehmen, die eigentlich auch gar nicht so ernst sind und andererseits, wenn ich etwas entschieden habe, dann muss ich einfach auch dahinter stehen, ich muss meine Argumente dafür haben und dann versteht's, haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, der Gast in den allermeisten Fällen schon, weil es gibt ja sicher auch viele, viele Bereiche und Dinge, wo wir nicht den Hintergrund schauen können und wir uns nicht gut auskennen und manchmal auch Dinge als unverschämt oder nicht nachvollziehbar empfinden. Und wenn es uns dann aber erklärt wird, können wir durchaus auch die Perspektive des anderen einnehmen und verstehen schon. Und das, glaube ich, ist etwas, das sollte die Gastronomie vielleicht auch noch ein bisschen dazu lernen, da klarer zu kommunizieren und auch selbstbewusster und gleichzeitig entgegenkommend dem Gast gegenüber, einfach auch eben mit Humor und Empathie zu begegnen.
Ja, nicht immer gleich so eingeschnappt zu sein.
Aber auf beiden Seiten. Aber da würde ich gerne so ein bisschen, ich setze den Hut des Gastes wieder auf, ich gehe doch sehr viel in unterschiedlichste Lokale und mir fällt zunehmend auf, von mir kann man wirklich alles haben als Gast. Ich bin, glaube ich, sehr pflegeleicht irgendwie und mir fällt auf, was es mit mir macht, wenn ich wo reingehe, wo ich 10 Minuten warte, bis mir jemand fragt oder dem ich nachlaufen muss, damit ich was zum Trinken bestellen darf oder dann jemand im Service die Speisekarte nicht, aber ganz klassischen Wirt, ich rede nicht von irgendeinem gehobenen Fine Dining, sondern ganz klassisch, mir ist einmal passiert, aber ist mir in Erinnerung geblieben, Speisekarte, irgendeine Speise drauf, ich habe den Kellner gefragt, ob er mir das kurz beschreiben kann und wie schon gesagt, er kennt das nicht, er hat das noch nicht gegessen. Und damit ist er wieder weg gewesen. Es war mir völlig wurscht, ob ich das bestelle oder nicht. Ein Lokal, das eigentlich immer voll ist, also offensichtlich reicht es trotzdem aus. Und ich denke mir dann immer, das, was ihr auch gerade beschreibt, ich wäre extrem geneigt dazu, wenn mir wer ein gutes Service bietet und den Schmäh, den du gebracht hast, und anbietet, anpreist, dann Gusto macht auf die Dinge. Ich würde unendlich viel Geld ausgeben, auch wenn ich es vorher nicht vorgehabt habe wahrscheinlich.
Passiert uns leider ständig.
Ja. Aber also das wäre das nicht vielleicht ein bisschen eine Lösung zu sagen, als Gastronomie bin ich auf der Anbieterseite. Also ich kann ja gestalten, ja, ich kann ja meinen Gast an die Hand nehmen und sagen, pass auf, ich kümmere mich um dich, du kriegst aber auch die volle Wahrheit, es kostet Geld, aber dir geht so gut bei mir, dass du ausgibst ohne Ende, weil es dir egal ist, weil du dich so toll aufgehoben fühlst.
Das ist Gastgeben, das haben wir, hast und du das sehr schön in Worte gefasst.
Von Fine Dining oder von der Kategorie, das kann man ja in jedem Wirtshaus machen eigentlich,
ja,
oder?
Ja, in jeder Preiskategorie.
In jeder Preiskategorie. Ja, absolut, ja. Ein Thema, das mir da auch noch einfällt, ist, das ist eher typisch wahrscheinlich noch in der gehobenen Gastronomie, aber es auch dort nicht flächendeckend und es fallen auch einzelne Betriebe auf in anderen, also ganz klassische Gasthäuser, wo man liest, wenn man reserviert, dass man eine sogenannte No-Show-Fee zahlen muss, also vielleicht schon was vorab zahlen muss oder dann was einbehalten wird, wenn man nicht auftaucht. Ist man als Gast vielleicht auch irritiert. Hintergrund ist der, dass viele Reservierungen passieren und die Gäste einfach gar nicht auftauchen oder in 4 Gasthäusern gleichzeitig reservieren und nirgendwo auftauchen oder nur in eines gehen. Wie sehr betrifft euch das oder wie oft kommt es vor, diese No-Show, dass jemand nicht kommt, beziehungsweise wie seht ihr diese Gebühr, die man da zahlen muss?
Also bei uns im Unterwelt kommt es Gott sei Dank glücklicherweise selten vor. Es kommt ab und zu vor. Es kommt ab und zu, dass jemand nicht kommt. Und ja, wir ärgern uns auch in den allermeisten Fällen sehr darüber. Manchmal ist es tatsächlich auch, ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Gründe, warum das passiert, aber bei uns passiert es relativ selten. Wenngleich ich völlig verstehe, dass es in einigen Betrieben gar nicht anders lösbar ist, als das mit einer Fee zu machen.
Wenn jemand wenig Plätze hat wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, nicht nur, wenn man wenig Plätze hat, sondern wenn es einfach in... Oder Sabrina, möchtest du dazu...
Nein, ich finde, es gibt durchwegs Betriebsstrukturen,
ja.
wo also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir ganz ein Restaurant in der Stadt mit 25 bis 30 Sitzplätzen, das von, sagen wir, Montag bis Samstag geöffnet hat und nur Abendservice macht. Die haben einfach auch eine sehr begrenzte Anzahl, sowohl an Stunden als auch an Sitzplätzen, wo sie die Möglichkeit haben, Umsatz zu generieren und zu machen. Und wenn dann da in vermehrter Vorkommnis dann Tische wegfallen und ich habe auf jeden Fall, dann ist es ein betriebswirtschaftlich ein Faktor, dem entgegenwirken muss. Finde ich völlig nachvollziehbar, dass man da diese Fee macht. Andererseits ist es eben, also wir haben natürlich auch schon drüber nachgedacht, besonders ärgerlich ist es an so Abenden wie Silvester
oder
so,
Feiertagen
und ja, so. Oder
wo man wahrscheinlich eine große Nachfrage hätte,
genau,
und eh nur nicht,
genau,
also nicht alles davon erfüllen kann.
Und auch da ist es immer wieder so, das ist ein Spruch, den uns Katrin und ich oft über uns so, hey, choose your battles. Wenn mein verwaltungstechnischer Aufwand dahinter, dass ich von jedem die Kreditkartennummer das abbuchen muss, dann so viel größer ist, wie das, was ich schlussendlich, kann man es ja im Monat irgendwie dann zusammenziehen, wie das, was ich verliere, weil ich im Monat 2 No-Shows gehabt habe, dann rege ich mich auch und auch mental irgendwie über die No-Shows nicht mehr so auf und denke so, okay, dann ist das jetzt diese No-Show von dem Monat oder der Woche. Brauche ich mich nicht mehr, habe ich schon beschlossen, ich weiß, ich brauche mich auch nicht mehr, eben nicht mehr so sehr drüber zu ärgern. Es ist weniger verloren, als wie ich muss so und so viele Stunden in der Woche entweder jemanden bezahlen oder selber dafür investieren, dass ich diese verwaltungstechnischen Dinge dahinter gewährleisten kann.
Wenn ich wieder die Gastbrille oder den Gasthut aufsetze, denke ich mir, das ist ja was, wenn ich jetzt als Gast wo reserviere und ich kriege zum ersten Mal mit, dass ich dort zahlen muss, wenn ich nicht auftauche oder dass man halt vorab irgendwie mit der Kreditkarte was besichern muss. Dann gibt es wahrscheinlich viele, die sich ärgern, weil die selbst gar nicht nachvollziehen können, was die Ursache dafür ist. Oder ist es nicht wieder so, dass viele darunter leiden, weil sie manche nicht benehmen können und einfach so lange es Usus war, dass man nicht auftaucht, dass man deswegen überhaupt erst so ein System einführen muss? Weil es gab ja wahrscheinlich mal eine Zeit, da hat man wo reserviert und dann ist man da auch hingegangen, wenn man reserviert hat. Also ja,
diese,
es gab mal Zeit ohne Grund dafür, oder? Oder Anlass?
Also ich glaube, es ist vielleicht, aber auch da wieder, wir sind in der glücklichen Lage, dass es bei uns tatsächlich seltenst ist, aber ich glaube, das ist einfach auch ein Kind der Zeit. Das ist diese Unverbindlichkeit in Dingen zu kaufen, rückzugeben, rückzusenden, mal schauen, tue ich das oder tue ich das nicht. Das hat sich ja überhaupt in unserem Konsumverhalten, in anderen Lebensbereichen ja genauso. Das geht uns ja allen so. Weil man bestellt sich ja vielleicht auch mal online was und denkt so, oh nein, schicke ich da wieder zurück. Ja, also dieses Unverbindliche ist vielleicht auch einfach ein bisschen, hat sie in mehreren Bereichen durchgesetzt und das trifft natürlich dann auch den Bereich des Essensgehens und des Restaurantbesuches. Und ich kann nur mal sagen, ich Ich glaube schon, dass es Betriebe und Betriebsstrukturen gibt, wo das ganz massiv einen Unterschied macht.
Geht ja
und
um Lebensmittel wegschmeißen,
ja,
und
solche, ja, Dinge, es, oder? Geht um Planbarkeit, mhm, es geht um Teamplanbarkeit, es geht um Lebensmittel, es geht um Ressourcen. Also wenn Sie die Leute bitte fix für wo entscheiden, dass sie essen, dann sollten sie gefälligst dahin gehen, und zwar mit Hunger.
Mit Hunger und mit Durst,
ja, und bitte. Mit Durst, bitte.
Für Wasser und die alkoholfreie Begleitung. Richtig. Mir ist es selber im Sommer passiert, das ist mir noch nie passiert. Ich habe in Salzburg in der Blauen, vermeintlich in Salzburg in der Blauen Gans reserviert und gehe dann dorthin, und dann sagt die Mitarbeiterin dort, sie hat mich nicht auf der Liste. Da bin ich draufgekommen, dass ich in der Blauen Gans in Weiden am See reserviert habe, per E-Mail.
Passiert bei uns auch.
Das war mir unendlich peinlich. Die hatten für mich trotzdem einen Tisch, das war wahnsinnig nett. Dann habe ich aber in der Sekunde der Blauen Gans in Weiden geschrieben und habe mir entschuldigt, das war versehen, ich komme nicht, ich hatte die falsche Blaue Gans. Und dann habe ich, glaube, die Wirtin von dort am nächsten Tag geschrieben und hat sich wahnsinnig bedankt und gesagt, nein, ist überhaupt kein Thema. Kommt öfters vor, wegen Namensgleichheit, das ist ja nicht so außergewöhnlich. Aber ich bin die Erste, die sich gemeldet hat, um abzusagen. Also liegt es an uns Gästen, weil du sagst Unverbindlichkeit, liegt es an uns Gästen, dass wir, ist es eine fehlende Wertschätzung, die man gegenüber dem Angebot hat, wenn man dann einfach nicht kommt und sagt, ah, egal, die werden das schon nicht merken. Wenn man gar nicht schätzt, kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs, was an Aufwand und an Leistung dahinter ist, nicht nur der Teller, der am Tisch steht, sondern tatsächlich das Ganze rumherum.
Ja, total. Ich finde, es hat auch einfach was mit Benehmen zu tun. Es ist auch was mit Kultur zu tun.
Aber würdest du das so persönlich nehmen? Ich glaube, ich würde das gar nicht so persönlich nehmen, weil ich glaube, es ist dann oft aufgrund eben der Unverbindlichkeit, ich glaube nicht, dass die Menschen das prinzipiell dann sich denken, so, ist ja mir wurscht.
Doch, das glaube ich schon, dass das manchmal so machen. Das glaube ich schon.
Ich glaube, manchmal sind dann einfach auch zu blöd und viele Menschen umgehen vielleicht auch solche Situationen lieber und verschwinden dann eben in der Unverbindlichkeit oder lieber, als dass sie sich dieser Situation noch mal aussetzen und da sagen, es tut mir so leid, ich hab's Ding. So,
weil es einem unangenehm ist, glaubst du, dass man da anruft und sagt, ist einem das peinlich und deswegen macht man es nicht, wo anzurufen und zu geben, mich getäuscht, glaubst du das?
Glaube ich schon manchmal, ja, dass das aber so ein Thema ist. Weil sie für sich fürchten vielleicht, oh Gott, die Gäste fürchten sich anzurufen und zu sagen, es tut mir leid, wir haben uns so zerstritten, ich kann nicht kommen. Kann ja sein. Ja. Es gibt unterschiedliche Gründe.
Es gibt unterschiedliche Gründe. Wenn du sagst, bei euch kommt selten vor, aber es kommt vor, wisst ihr, warum es bei euch so ist? Ist das ein Versehen oder vergisst jemand eine Reservierung oder wisst ihr das nicht?
Doch, manchmal, wenn es mich wirklich sehr ärgert, dann rufe ich nach. Und dann, oder halt versucht irgendwie nur per E-Mail. Also, wenn es an so einem Tag ist, wo man wirklich viele Tische abgesagt hat, das ist natürlich schon
das
sehr
tut weh,
ärgerlich.
Oder?
Das tut weh. Und wenn man, wenn es nicht nur eine telefonische Reservierung war, sondern man die Kontaktdaten hat, dann mache ich mir eigentlich schon gern die Mühe, da ein freundliches Mail zu schreiben, dass uns sehr leid tut, dass man dass wir hoffen, dass nichts passiert ist. Es kann ja manchmal wirklich was sein, was irgendwie gröbere Gründe hat, warum wer nicht kommt. Und es kommt schon ab und zu das Feedback her, dass eben eher sind es dann tatsächlich Gründe, wo man sagt, okay, Mann, wenn das passiert, dann kann man einfach nicht essen gehen. Und ich habe in der ganzen Aufregung vergessen abzusagen. Und das Thema, was du gesagt hast, auf jeden Fall, ja, Namensgleichheit ist bei uns tatsächlich auch immer wieder ein Thema. Mhm. Ja, es gibt ein paar Betriebe, das hat auch schon, das ist natürlich dann besonders heftig, Hotelreservierungen geben, die im anderen Unterwirt angereist sein und umgekehrt. Ui. Und das dann zu handeln ist meistens
für alle Beteiligten.
Für alle Beteiligten mühsam, ja. Richtig, genau. Ja. Und da hat es auch schon Telefonate zwischen uns und Unterwirt dort und da gegeben und gesagt, es tut mir leid, die stehen jetzt bei uns und sie würden auch gern bei uns jetzt bleiben und wir haben tatsächlich auch nur ein Zimmer und ja, ist unangenehm, aber wie gesagt, es gibt wirklich anscheinend nichts, was nichts gibt, aber für alles gibt es eine Lösung.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal zurückkommen zum Thema vom Beginn, dem vermeintlichen leeren Teller um 8 Euro in Kärnten. Das war ein offensichtlich gehobener Gastronomiebetrieb. Eine Vorspeise kostet da 32 Euro, es war ein Beef Tartar. Macht es einen Unterschied zu sagen, in welcher Kategorie ich anbiete? Also könnte man nicht erwarten, dass jemand großzügiger ist, wenn er so einen hohen Preispunkt hat für eine Vorspeise. Man sagt, okay, da muss drinnen sein, dass jemand zweiter mit isst. Der Aufwand ist ja jetzt nicht riesig mehr. Und wäre es verständlicher, wenn das günstiger ist, dass man sagt, gut, dann ist es nicht mehr drinnen, dass auch noch weitere Leute mitessen. Macht das einen Unterschied, glaubt ihr?
Ja, ich glaube das ehrlich gesagt schon. Und ich persönlich finde auch, das müsste drinnen sein. Wie gesagt, ich hätte mehr Verständnis für diesen 8-Euro-Teller, wenn es ein Betrieb ist, wo ständiger Wechsel und eigentlich durch Masse das gemacht hat und wenn das dann vermehrt vorkommt, dass man sagt, so, ja, wir können es einfach auch nur mehr so handeln und ein bisschen abdrehen, dass es so vermehrt vorkommt. Oft sind sowas ja auch Maßnahmen, die eigentlich selektieren sollen. Dann muss man sagen, okay, dann bestimmen wir uns gleich zwar. Und ich finde ja in diesem Segment und in meinem persönlichen oder in unserem persönlichen Verständnis und so wie wir es auch im Unterwirt handhaben, gehört das zu unserem Beruf der Dienstleistung des Gastgebens schon auch dazu, dass ich da sage, das ist, ob die den Teller zu zweit essen.
Ja, vor allem, wenn sie ein mehrgängiges Menü essen.
Ja,
es ist also ja was anderes. Das ist ja was anderes,
wenn sie kommen und den Tisch und dann sagen,
wenn
wir teilen uns jetzt ein Beef Tartar, dann kann ich es auch noch besser nachvollziehen, dass man sagt, naja, aber sie haben ja zwei Gedecke und
ja. Ich glaube auch, dass es so individuell ist, dass man da echt nicht so drüber fahren
kann. Es gibt keine richtige oder
falsche. Aber das ist ja auch das, was unser Vorteil natürlich auch in unserem Fall ist, weil die Sabrina und ich im Unterwirt ja selber im Service sind. Das heißt, wir können das situationsmäßig viel besser abschätzen, gestalten und auch formen, wie jetzt in der Situation für richtig halt. Und manchmal ist es schon so, dass ich dann ins Backoffice gehe und sage, Sabrina, jetzt ist auf Tisch so und so, das und das. Was ist dein Gefühl? Und dann tauscht man sich kurz drüber aus und sagt, geh, komm, das lassen wir, das passt. Also, keine Ahnung, so. Das sind einfach Dinge, da muss man sich selber ja auch manchmal prüfen und ein bisschen die eigenen Grenzen abbauen und sagen, was sagst du, findest du das okay oder soll ich da was aufbuchen? So, ja. Und das ist natürlich, wenn du in einem Betrieb arbeitest, wo du jetzt sage ich mal, ganz ein klassischer Service-Mitarbeiter, Service-Mitarbeiterin bist und du gar nicht bemächtigt bist dazu, zu entscheiden, was in der Situation die richtige Vorgehensweise ist, ja, dann entscheidet der einfach oder diejenige so, wie es einmal festgelegt worden ist. Und es kann in manchen Fällen eine totale unangebrachte Entscheidung sei und in manchen Fällen kann man sagen, eigentlich ist es korrekter, wenn wir das so und so machen. Aber diese Bemächtigung hat natürlich nicht jeder Service und jeder Service-Mitarbeiter, jede Service-Mitarbeiterin so. Das ist, das muss man auch wieder differenzierter sehen. Weil der Arme, wenn das so festgelegt ist bei einer der Kunden natürlich, aber gut, in dem Fall wäre es wahrscheinlich gescheiter gewesen, die essen sowieso mehrere Gänge, komm, wir teilen einfach das Beef da das sowieso einfach von Anfang an auf zwei Teller auf, was ich sowieso sinnvoller halten würde, als einen leeren Teller und einen vollen Teller hinzustellen.
Zum Abschluss die Frage, ist es ein Wirtshaus oder ist es ein Gasthaus?
Also wir haben immer schon, wir sind ein Wirtshaus.
Echt, sind wir ein Wirtshaus?
Ja. Bestimmt.
Wir spielen den Unterwirt so.
Ja, aber in welchem Verständnis des Wirtshauses und Gasthauses? Gasthaus im Sinne, dass der Gast, also spielst du auf das?
Ja. Die Diskussion gerade, war das mit der Maria?
Wir haben das noch gar nicht so diskutiert.
Das ist oft dieser Spruch, ihr seid jetzt ein Wirtshaus oder seid ihr ein Gasthaus, ist so der Gast ist König, der Gast schafft du, das ist ein Gasthaus. Das sind so die klassischen Dinge.
Aus dem Eck kommt die Diskussion.
Und das Wirtshaus ist so, hey, wir sind ein Wirtshaus, wir bestimmen die Rahmenbedingungen unseres Angebots. Wir bestimmen ja auch sowohl, wie es ausschaut, als auch die Musik, was wir servieren wollen, welche Atmosphäre du da haben willst. Natürlich ist es ein Wirtshaus.
Ich gebe
jawohl,
Gas
es ist ein Wirtinnenhaus.
In dieser Bühne, wir
bespielen es so, wie wir es für richtig halten und die Menschen kommen in unser Haus und sind Gäste und der Gast hat sich genauso zu benehmen. Der Gast ist sicher nicht König.
Fix nicht.
Und es ist ihm völlig freigestellt, wenn das Angebot und so, wie wir es bespielen, ihm nicht entspricht, ist weder ein schlechterer Mensch, nur irgendwie muss man auch nicht emotional werden und zum Streiten, aber dann ist es ihm freigestellt, zu sagen, gut, wir sind nicht das richtige Haus, es gibt bestimmt genügend Häuser, die für Sie und umgekehrt.
Ja, in dem Verständnis absolut.
Aber so ist die Diskussion.
Ja, in dem Verständnis absolut, das stimmt. Ja.
Vielleicht braucht es gar kein Entweder-Oder, vielleicht kann man beides sein.
Ja, ich finde, so, das sind so Termen, also weiß ich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Wird das diskutiert, ob etwas ein Wirtshaus oder ein Gasthaus ist?
Ich weiß, es ist ein Spruch von früher.
Ja, eben. Das ist so. Das war immer so, wenn es früher so war, Sperrstunde, das kommt keine Sperrstunde, das hat so ein Gasthaus oder nicht.
Ich glaube, es passt zu der Diskussion, was ihr eingebracht habt, dass man oft vielleicht ein bisschen wenig voneinander weiß. Also die Wirte, von die Gastronominnen, von den Gästen vielleicht wenig Verständnis und Gast wenig von den Hintergründen, wie ihr es beschreibt. Was steckt alles drinnen, dass man ein tolles Service bieten kann und eine tolle Küche und so weiter. Und daraus auch kommt dieses, ist es das eine oder das andere? Vielleicht muss es das gar nicht sein. Vielleicht löst man es, wenn man, so wie ihr das macht, sehr offensiv mit seinen Gästen redet, arbeitet, anbietet, ein Gusto macht, wie wir es vorhin gesagt haben.
Was das mal ganz oft denke, ich denke, manche Menschen wissen eigentlich oder viel, weiß ich nicht, vielleicht ist er zu streng gesehen oder wie auch immer. Aber manche wissen gar nicht, welche Art von Gästen sie eigentlich haben wollen. Sie möchten einfach nur Gäste.
Mhm, interessanter Punkt.
Aber wir wollen und wir werden auch gefunden von Menschen. Und diese Menschen passen immer gut zu uns. Es ist wirklich extrem selten, dass wer da ist, wo die Sabrina und ich uns einig sind, der passt nicht zu uns. Und wir passen auch nicht zu dir.
Das ist aber eine Sichtweise, das finde ich wirklich ein bisschen schwierig, das so zu sagen, ehrlich gesagt.
Ich nicht. Ich finde das wahnsinnig interessant.
Ich glaube, dass schon extrem viele verschiedene Menschen und dieses Haus, wie gesagt, steht auch seit 800 Jahren da in einem Ortskern und war immer ein offenes Haus. Und das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass es auch dieser halböffentliche Raum, dass wir auch manchmal Entscheidungen treffen, die jetzt vielleicht nicht einmal betriebswirtschaftlich diese Feier zu nehmen, die allerklügste Entscheidung ist. Aber ich denke so, das wir ist eine Familie, die haben da geheiratet, die haben da Taufe gehabt, die sollen jetzt auch Platz da finden, um einen Geburtstag da zu feiern. Und da trifft sich sowohl der Epser Landwirt mit 84 Jahren nach der Kirche zum Frühschoppen und trifft auf den Münchner Großindustriellen, der 800 Euro am Vortag im Restaurant ausgegeben hat und die zwei können sich bestens unterhalten und verstehen und das macht's lebendig, das macht dieses Haus lebendig, dass so viele verschiedene Menschen aus verschiedensten
Richtig, das schließt ja gar nicht aus, was ich gesagt habe.
Passt nicht zu uns.
Doch, wieso? Doch der Landwirt passt ja genauso gut zu uns, das heißt ja nicht, dass der nicht zu uns passt. Ja, und der Kirchenchor passt. Aber ich glaube, viele machen sich wenig Gedanken darüber und gestalten. Der Unterwirt ist unser Zuhause und unsere Wirkungsstätte. Und grundsätzlich, und da wirst du mir, glaube ich, zustimmen, in 98% der Fälle können wir diese Horrorgeschichten, die wir von anderen hören, nicht nachvollziehen. Bei uns passiert das gar nicht so.
Aber ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass wir so viele andere Gäste haben oder so viel besser die Gäste finden. Ich glaube, da liegt auch ganz viel an dieser Gegenseitigkeit und dieser wahren Begegnung, dass oft Menschen, es geht uns auch manchmal so, da kommt jemand bei der Tür rein und du denkst dir manchmal so, sehr klassisch. Eben, würde man denken, passt zu uns doch nicht. Wenn du dann, aber wie wir vorhin schon waren, sagen, wenn du sehr genau und offen kommunizierst, was dein Angebot ist und wie und auch Argumente dafür hast, dann lassen diese Menschen, sind das oft die, was in der ersten halben Stunde die allerschwierigsten sind und dann nur zeigen wollen, dass sie was anderes erwartet hätten oder etwas anderes gewohnt sind, sind auf einmal die dich umarmen zur Verabschiedung und weil sie sich darauf einlassen können. Vermeintlich passen sie am Anfang nicht und der Mensch ist aber, finde ich, und das macht die wahre Begegnung aus, das macht die Empathie, das macht das Zwischenmenschliche aus, dass ich dann drauf komme, die haben erkannt, dass ich irgendwas, was ich gar nicht gewusst habe, dass das mein Bedürfnis ist, aber irgendwie hat es mich gerade erwärmt und ich habe einen wunderschönen Abend gehabt und ich war da in dem,
das ist interessant, euch zuzuhören, weil das ist für mich jetzt eigentlich die zentralste Erkenntnis, die ich mitnehme am Ende unseres Gesprächs. In der Kurzfassung, wie du es gesagt hast, es geht nicht darum, irgendwelche Gäste zu haben. Es geht darum, dass die Gäste zu einem passen und man selber zu den Gästen passt in all ihrer Unterschiedlichkeit, weil das sind ja keine Kategorien, sondern das sind ganz bunte Vielfalt. Aber es geht darum, dass man eine Beziehung zueinander aufbaut in irgendeiner Form, oder?
Ja, total. Weil nur das ist ja das, was man, bitte, das kann ja, das sind ganz einfache Sachen eigentlich, man tauscht ja auch Energie aus. Das ist ja
und
nicht
man verbringt ein, viel man Zeit verbringt miteinander.
Richtig viel Zeit miteinander, genau. Und wenn der Fluss im Fluss ist, dann kann ein Tag nur so anstrengend sein und er kann nur so Dings, aber wirklich, man nimmt einfach diese Energie auf. Und gibt sie auch zurück. Und das gelingt uns in den allermeisten Fällen, finde ich total. Ich bin so stolz auf uns.
Das ist ein super Schlusswort für unser Gespräch. Ich danke euch beiden für eure Zeit.
Ja, vielen Dank dir.
Mir danke.
Dankeschön.
Ursula, zurück aus dem heiligen Land Tirol. Was hast du bei den Unterwirtinnen erfahren?
Also es war insgesamt ein sehr spannendes Gespräch, weil die beiden miteinander auch viel zu diskutieren hatten. Das finde ich immer interessant. Wir wollen ja aufzeigen und animieren zum Nachdenken. Wir wollen ja keine Dinge vorgeben. Was ich mitnehme zu unseren Fragen, also oder zu unserer generellen Frage zwischen Wirt und Gast, treffen da zwei Welten aufeinander oder warum muss man auf einmal für so viel zahlen? Die beiden haben mir schon vermittelt, dass die sehr ehrlich und direkt mit ihren Gästen umgehen. Also ich glaube, da wird man nicht verschont, sage ich jetzt einmal, aber du weißt auch, was du kriegst bei ihnen. Die sind sehr starke Persönlichkeiten, die stehen für etwas und sie suchen sich Gäste aus mit einem ganz klaren Angebot. Und das kann aber sein vom Landwirt, vom Nachbarn, über irgendwelche, weiß ich nicht, eleganten Runden, ganz bunt gemischt. Also es geht sehr viel mehr, als man glaubt, aber man muss seine Gäste mögen und man muss sie mit ihnen irgendwie eine Beziehung aufbauen, ist mein Gefühl. Was denkst du?
Die Flexibilität habe ich bei den beiden auch irgendwie gespürt, wie sie zum Beispiel gesagt haben, es muss ja kein zweiter Teller sein. Wenn man mehrere Gänge isst, kann man ja auch mal eine Speise teilen, aber sie würden gern die Speise dann auf einem eigenen Teller auftragen und den Gästen servieren. Also
exakt, ja.
Da gibt es schon sehr viel Flexibilität, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Gastwirte mit ihren Gästen halt auch kommunizieren, beziehungsweise die Gäste ihre Wünsche ganz klar formulieren und sagen, meine Frau möchte heute nur eine halbe Vorspeise haben und die teile ich mit ihr. Dafür haben wir dann beide Suppe und beide eine Hauptspeise. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendein Problem geben sollte.
Dass das nicht geht, genau. Und ich mag gedacht, wenn man den beiden zuhört, die sind ja recht direkt und am Punkt. Also es geht gar nicht darum, dass man so herumschmeichelt. Aber du bietest dort unglaublich tolles Service deinen Gästen. Aber du sagst doch klar, das geht und das geht nicht. Und sie haben es ja beide gesagt, das fand ich recht interessant, auch aus unserer Gastperspektive. Man kann den Gästen ruhig mehr zumuten. Die vertragen mehr an Transparenz und quasi Einblick in wie ein Gasthaus funktioniert, aber dann kriegt man auch viel von ihnen und dann genießen sie es auch bei dir zu sein. Also mehr miteinander reden, genießen, tun in der Zeit, wo man im Gasthaus gemeinsam ist, als Wirt und als Gast, oder?
Bringt weniger Stress sowohl für Gäste als auch Gastgeber. Das habe ich auch so empfunden. Nur zum Abschluss, auf eins bestehe ich, wenn ich ein Glas Wasser haben will, dann werde ich dafür, glaube ich, nicht zahlen wollen.
Dann wirst du dafür kämpfen, dass du es kostenlos bekommst.
So ist es, genau.
Alles klar.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzele. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Produziert von Georg Frerer und dem Team Audio Funnel.